Während der Corona-Pandemie war die maschinelle Beatmung von schwer erkrankten Patienten immer wieder ein großes Thema. Medien schrieben gebetsmühlenartig darüber, dass benötigte Geräte fehlen würden. Doch war diese invasive Behandlung überhaupt nötig? Oder wurde da überreagiert? Aus Gründen fehlender Kenntnis oder Ausbildung wurden und werden Menschen zu Tode beatmet? Darüber hat das Fachmagazin Lancet die Ergebnisse einer hochrangig publizierten Arbeit des deutschen Facharztes für Pneumologie und Intensivmedizin, Professor Christian Karagiannidis und Kollegen veröffentlicht, die erschütternde Erkenntnisse zutage trägt. Darüber sprechen wir jetzt bei Mensch und Medizin mit dem renommierten Experten auf dem Gebiet der Lungenheilkunde, Dr. Thomas Vosser. Er war über 30 Jahre Chefarzt der Klinik für Lungen- und Bronchialheilkunde am Krankenhaus Bethanien-Moers und ist Präsident des Verbandes Pneumologischer Kliniken in Deutschland. Demnächst wird er ebenfalls dazu publizieren. Ich grüße Sie, Herr Vosser.
Ich grüße Sie auch und vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
Herr Vosser, worum geht es konkret in der Arbeit von Karagiannidis und Kollegen? Welche Daten wurden dafür herangezogen?
Diese Arbeit ist eigentlich schon die zweite nach einer ersten Publikation, die schon während der Pandemie auch im Lancet erschienen ist. Ich hatte damals selber angeregt, die Daten der Krankenkasse, in dem Fall war es die AOK in Deutschland, auszuwerten und zu schauen, wie denn eigentlich die Ergebnisse während der Pandemie, also im Jahr 2020 sind. Und damals hatten wir schon gesehen, dass wir eine extrem hohe Sterblichkeit unter der maschinellen und sogenannten invasiven Beatmung, also über einen Tubus beatmet haben. Und jetzt, und das ist sehr ehrenwert, hat Herr Karagiannidis noch einmal initiiert, eine Untersuchung durchzuführen über alle, wirklich alle in deutschen Kliniken beatmeten Menschen in den Jahren, beginnend 2019, also vor der Pandemie, bis Ende 2022. Und das sind über 1 Million Menschen, die in diesem Zeitraum beatmet wurden. Und das sind unglaublich wichtige Daten und die Ergebnisse sind geradezu erschütternd, was natürlich auch zeigt, wie wichtig es ist, dass wir immer wieder das, was wir eigentlich tun, auch als Routine im Alltag in der Klinik tun, zum Beispiel auf der Intensivstation, dass wir das immer wieder analysieren, damit wir eigentlich wissen, was herauskommt. Also, noch einmal die wichtigsten Dinge kurz zusammengefasst. Es sind über 1 Million beatmete Menschen in über 1300 Kliniken in Deutschland aus dem Zeitraum Anfang 2019 bis Ende 2022.
Das, was Sie angesprochen haben jetzt, werden wir jetzt Stück für Stück durchgehen. Für das Verständnis möchte ich Sie bitten, die verschiedenen Beatmungsmethoden kurz zu erklären.
Ja, das ist sehr wichtig. Die Indikation, wie wir als Mediziner sagen, also der Grund, Menschen zu beatmen, ist in aller Regel ein Sauerstoffmangel. Und der erste Schritt, wenn jemand zum Beispiel im Rahmen einer Lungenentzündung einen Sauerstoffmangel entwickelt, was ganz typisch und eigentlich normal im Rahmen dieser Erkrankung ist, ist der erste Schritt, ihm Sauerstoff zu geben. Das kennt praktisch jeder Mensch aus dem Fernsehen oder sogar aus eigenem Erleben in der Klinik. Der nächste Schritt ist ein sogenanntes High-Flow-Sauerstoffverfahren. Da wird Sauerstoff in etwas höherer Flussrate und letztlich damit in höherer Konzentration gegeben. Dann gibt es einen nächsten Schritt, das ist eine Beatmung über eine Maske, die sogenannte nicht-invasive Beatmung. Damit haben sich verschiedene Arbeitsgruppen, auch die unsere, in Deutschland ganz besonders intensiv beschäftigt. Und dazu haben wir auch während der Pandemie einiges publiziert. Und dann ist der nächste Schritt auf der Intensivstation, dass man einen Patienten praktisch, wie sagt man, in das künstliche Koma legt, sodass er also nicht mehr sprechen, nicht mehr alleine essen und trinken kann und so weiter. Und dann wird ein Röhrchen, ein Tubus in die Luftröhre eingeführt und man wird an die Maschine angeschlossen und die Maschine übernimmt die Atmung komplett. Das nennt man die invasive Beatmung. Ganz wichtig ist das Verständnis, dass eine solche Beatmung nur möglich ist, wenn der Patient praktisch so stark sediert ist, was man eben als künstliches Koma bezeichnet, dass er ab diesem Moment wirklich desozialisiert ist, weil er eigentlich dann keine Sozialkontakte mehr haben kann. Er kann sich von diesem Moment an überhaupt nicht mehr äußern. Das ist sozusagen eine Eskalationsstufe. Und in der Arbeit wurden alle Verfahren, nicht Sauerstoff, alle Verfahren, nicht invasive Beatmung und die sogenannte invasive Beatmung wurden untersucht.
Wir haben das Wort beide schon erwähnt. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind erschütternd. Was ist denn die Kernaussage?
Also, anhand dieser wirklich riesigen Zahl, und das ist schon etwas Besonderes, ich wüsste nicht, dass das irgendwie weltweit überhaupt schon einmal so untersucht und dargestellt worden ist, an über 1 Million Beatmungspatienten. Die Kernaussage ist, dass wir an der Beatmungsmaschine unter der invasiven Beatmung, wie ich sie gerade versucht habe darzustellen, dass wir dort eine Sterblichkeit von 53% über alle Altersgruppen haben. Das heißt, man hat eigentlich nur eine 50-50 Chance, wenn man einmal an die Maschine angeschlossen ist, zu überleben. Natürlich gibt es wie immer eine gewisse Altersabhängigkeit und die Sterblichkeit an der Maschine steigt sogar auf 60%, wenn man die Altersgruppe ab 80 Jahren anschaut. Das Dramatische aber ist, dass die größte Gruppe, die wir in diesem analysierten Zeitraum überhaupt beatmet haben, die über 80-Jährigen sind. Also wir beatmen, wenn man das in Alterskohorten einmal einteilt, beatmen überwiegend alte Menschen über 80 Jahre, die dann eine durchschnittliche Sterblichkeit von 60% haben. Und das ist schon wirklich dramatisch, wenn wir die Häufigkeit der Beatmung sehen, die Häufigkeit, bei der wir auch alte Menschen beatmen und dann allenfalls eine 50-50-Chance haben, also ein medizinisches Verfahren anbieten, bei dem das Outcome, also das Überleben, allenfalls mit einer 50-50-Chance verbunden ist. Ein guter Bekannter, selbst Arzt, aber auch ein Kaufmann, hat gesagt, lieber Herr Fossin, das ist doch eigentlich kein seriöses Angebot. Und genau so sehen wir das auch. Das Ganze hat natürlich sehr viele unterschiedliche Aspekte. Es hat ethische Aspekte, soziale Aspekte, ökonomische Aspekte. Aber es hat auch einen ganz rein medizinisch-wissenschaftlichen Hintergrund und eine Problematik, die wir unbedingt angehen müssen.
Sie haben vorhin gesagt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die zu einer Entscheidung für eine invasive Beatmung führen. Welche Entscheidungen sind das?
Also dazu muss man zunächst einmal wissen, dass es häufig, natürlich nicht immer, auch Intensivstationen sind ja sehr unterschiedlich geführt. Das hängt oft natürlich auch vom Personal, nicht selten auch natürlich von den Chefärzten ab, die eine solche Unit sozusagen leiten. Aber natürlich berücksichtigt man immer erst einmal die Erkrankung, die überhaupt zum Dilemma geführt hat, die den Patienten irgendwie in eine instabile Situation vielleicht auch hineinführt und welche Prognose man damit verbindet. Natürlich muss man auch berücksichtigen, wie alt ein Patient ist. Natürlich muss man berücksichtigen, was die Wünsche des Patienten und vielleicht auch der Angehörigen tatsächlich sind. Aber bei einer solchen Entscheidung, das muss man sich schon klar machen, spielt es auch eine große Rolle, über wie viel Kapazitäten ich verfüge. Und das ist ein sehr heikles Thema. Und es gibt natürlich, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, es gibt natürlich eine Neigung, eher jemanden an eine Maschine zu legen, wenn ich gerade freie Kapazitäten habe. Inzwischen ist es auch nicht mehr ganz so verpönt, darüber zu sprechen, dass das Ganze auch ökonomische Anreize hat, denn es gibt außerhalb der Chirurgie, also sozusagen in der inneren Medizin, gibt es praktisch kein Behandlungsverfahren, mit dem im Krankenhaus mehr Geld verdient werden kann als mit der Beatmung. Und das sind natürlich falsche Trigger. Das wissen auch die meisten Ärzte. Man darf natürlich nicht nach freien Kapazitäten entscheiden oder nicht allein und man darf auch den ökonomischen Triggern nicht nachgeben. Trotzdem ist die Verführung einfach ganz offensichtlich in Deutschland viel zu groß. Es gibt auch einen gewissen Automatismus in der Intensivmedizin. Natürlich nicht überall. Es gibt natürlich sehr stringent, gut, kritisch geführte Intensiveinheiten. Aber es gibt diesen Automatismus, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man sagt, es soll alles getan werden. Und dem gehen nicht immer sozusagen ausreichend und wiederholte Gespräche voraus, dass man immer wieder mit Angehörigen oder mit den Betroffenen spricht, wie denn die Situation sich entwickelt hat und was man noch machen kann. Oft sagt natürlich der Patient oder auch die Angehörigen sagen, bitte tun Sie alles, damit mein Vater zum Beispiel wieder gesund wird. Aber in Wahrheit meint man natürlich, aus der großen Sorge herausgesprochen, ist das in der Regel so, man meint natürlich nicht wirklich alles, sondern in Wahrheit meinen die Menschen, machen sie alles, was vernünftig ist. Und das, was vernünftig und aussichtsreich ist, das ändert sich natürlich auch bei dynamischen Krankheitsbildern oder auch auf der Intensivstation, sodass man das immer wieder überprüfen muss. Aber allzu oft gibt es einen Automatismus, jemand geht auf die Intensivstation zur Überwachung, zur etwas intensiveren Therapie, er verschlechtert sich ein wenig und dann wird er intubiert.
Gab es denn während der Corona-Pandemie noch andere Anreize, also vielleicht ist das auch das falsche Wort, oder andere Gründe, Patienten zu intubieren?
Ja, jetzt kommen wir eigentlich zu unserem wesentlichen Punkt und einem ganz besonderen Anliegen auch meiner Gruppe. Wir haben in der Pandemie ja sehr deutlich gesehen, dass unglaublich viele Menschen beatmet wurden. Warum wurden sie beatmet? Und ja, auch mit dem bekannten schlechten Outcome, schlechter als 50-50 im Ergebnis. Was war eigentlich der Trigger? Der Trigger war ganz überwiegend, dass wir einen Sauerstoffmangel gesehen haben. Und wir haben aus unserer Arbeitsgruppe inzwischen mehrfach publiziert, was eigentlich ein Sauerstoffmangel bedeutet. Der Mensch ist überraschenderweise für viele Menschen viel resistenter gegen einen Sauerstoffmangel, als das die meisten glauben. Die meisten Menschen und auch viele Ärzte glauben, ein Mehr an Sauerstoff sei etwas Gutes. So wie auch manche glauben, dass die Lunge besser abheilt, wenn wir einen Patienten künstlich beatmen, was niemals der Fall ist. Ein solches invasives Beatmungsverfahren ist immer eine Belastung für die Lunge und fördert die Heilung, egal welche Erkrankung, niemals. Es ist immer nur, wir sagen, ein supportives Verfahren. Aber der Sauerstoffmangel ist sozusagen der Kernpunkt. Und während der Pandemie haben wir immer wieder kritisiert, dass Grenzwerte für den Sauerstoff festgelegt wurden, die vollkommen willkürlich, arbiträr sind und die gar nicht zu belegen sind. Und wenn Patienten dann, bei welcher Erkrankung auch immer, einen bestimmten Sauerstoffwert unterschreiten, man sagt, das ist jetzt eine Indikation, ein Grund für eine invasive Beatmung. Und das ist das Hauptproblem. Es werden, und das geht wirklich mitten ins Herz der Medizin hinein, und deshalb ist das auch ein bisschen schwer verdaulich für meine Kolleginnen und Kollegen, weil das so ins Herz des Arztes hineingeht, weil er wirklich umdenken muss. Ja, es werden zu viele Menschen beatmet, allein durch den Trigger eines gewissen Sauerstoffmangels. Und dann nimmt sozusagen das Schicksal seinen Lauf. Ich habe eine falsche Indikation gesehen bei einem Sauerstoffwert, die Entscheidung für eine Intubation und eine künstliche Beatmung getroffen, mit der der Patient problemlos noch so hätte leben können. Und dafür gibt es sehr, sehr viele Belege schon aus 10, 20 Jahren Forschung.
Was wären denn die Alternativen zu dieser invasiven Beatmung? Was heißt zum Beispiel Therapiebegrenzung?
Also das ist das eine Thema. Wir hatten ja schon gesagt, dass es sehr viele Aspekte hat. Es hat ethische und soziale Aspekte. Also Therapiebegrenzung ist natürlich etwas, was jeder für sich selber auch entscheiden muss. Also wir könnten jetzt ganz deutlich auch ein Plädoyer dafür halten, dass jeder Mensch eine Patientenverfügung haben sollte und diese Patientenverfügung auch vielleicht regelmäßig überarbeitet. Denn das, was ich mir wünsche, was mit mir vielleicht noch getan werden sollte, ist sicher ganz anders, wenn ich 40 Jahre bin oder wenn ich 70 oder 80 Jahre bin. Deshalb sollten Patientenverfügungen auf jeden Fall verfügbar sein. Jeder Mensch sollte sich damit beschäftigen. Und ich habe in der Pandemie mehrfach dazu auch publiziert und aufgerufen, dass man diese Patientenverfügung jetzt nimmt, insbesondere wenn man über 60 ist und da ganz klar noch mal sagt, im Falle einer schweren Covid, ob man denn überhaupt noch eine invasive Beatmung möchte, wenn man denn ein Outcome von 50-50 oder noch schlechter hat. Aber das gilt eben auch jetzt. Das wäre eine Therapiebegrenzung, die je jeder Mensch für sich feststellen muss. Und dazu müssen die Menschen natürlich auch wissen, was das eigentlich bedeutet, wenn man invasiv beatmet wird. Und das kann man gar nicht deutlich genug sagen. Stellen Sie sich ganz plastisch vor, Sie hätten einen 70- oder gar 80-jährigen Menschen und er kommt jetzt in die invasive Beatmung ohne vorangehende komplette Aufklärung, was das eigentlich bedeutet. Und dann ist das mit dem Abschied nehmen schwierig, weil der wird unter Umständen nie mehr wach. Sie werden nie mehr mit ihm reden können. Sie werden nie mehr in eine direkte Interaktion mit ihm treten können. Und vor allem kann er natürlich auch selber nicht entscheiden, was nun eigentlich geschehen soll. Er würde vielleicht dann wünschen, nein, wir haben das jetzt versucht für 3, 4, 5 Tage und jetzt beenden wir das. Das wird er nie mehr sagen können. Und insofern geht diese wirklich schwere, belastende Verantwortung dann auf die Angehörigen über. Auf ärztlicher Seite ist das oft so, dass die Ärzte, um ihr Gewissen, um ihre Situation zu erleichtern, sage ich ja mal, um damit leben zu können, den Angehörigen gegenübertreten und sagen, wir haben alles getan, was ja richtig ist, man hat alles getan, aber alles zu tun ist eben nicht immer richtig.
Was wären denn die Alternativen nochmal zu dieser invasiven Beatmung? Was würde passieren, wenn man die Patienten nicht beatmet zum Beispiel? Gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse?
Eine ganz, ganz wichtige, wenn ich so sagen darf, eigentlich eine einfache Frage, aber eine ganz wichtige Frage. Es gibt nicht eine einzige Untersuchung, und wir haben sehr sorgfältig in der Literatur geschaut, es gibt nicht eine einzige Untersuchung, bei der man bei einer definierten Erkrankung, nehmen wir nochmal der Einfachheit halber eine ausgedehnte oder schwere Lungenentzündung, da gibt es nicht eine einzige Untersuchung, die beobachtet hat, was passiert, wenn man die eine Gruppe invasiv beatmet und die andere Gruppe mit dem Sauerstoffmangel einfach sich selbst überlässt, also Standardtherapie, Antibiotika, Mobilisation und so weiter, das alles macht. Eine solche vergleichende Untersuchung zur invasiven Beatmung gibt es überraschenderweise nicht, konkret und ganz sozusagen fokussiert formuliert. Wir haben da eine klinische Praxis, die weltweit und insbesondere in Deutschland tagtäglich 100 oder gar 1000-fach geübt wird, die aber durch eine wirklich, wie sich das hört, wissenschaftliche, vergleichende Untersuchung überhaupt nicht gestützt wird. Und deshalb sagen wir, abgeleitet aus Basisforschung über viele, viele Jahrzehnte eigentlich, kann man Menschen mit einem Sauerstoffmangel ohne Beatmung in der Regel lassen. Man kann ihnen etwas Sauerstoff geben, wie ich gerade gesagt habe, auch Highflow. Man kann die Atmung des Menschen sehr schön, und das hat in Deutschland eigentlich seinen Ursprung der Entwicklung, da sind wir Deutschen ganz weit vorne weltweit, man kann es natürlich über eine Maske für eine gewisse Zeit unterstützen, da bleibt der Patient wach, er kann reden, er kann essen, er kann kommunizieren, man kann das machen, soweit der Patient das toleriert, also die Atmung über eine Maske unterstützen und man kann das jederzeit verändern, was man eben bei einer invasiven Beatmung nicht kann. Das Entscheidende aber ist, dass man diese Indikation gestellt anhand eines Sauerstoffmangels, dass man die ganz entschieden überdenken muss und dass auch eine ganze Reihe von medizinischen Leitlinien, nach denen wir ja vorgehen, dass man die überarbeitet. Das haben wir auch schon während der Pandemie vehement gefordert, dass diese Sauerstoffgrenzwerte einfach aus den Leitlinien heraus müssen, weil sie durch nichts, und das ist das Überraschende, wissenschaftlich wirklich begründet sind.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Dr. Thomas Vosshaar, Experte auf dem Gebiet der Lungenheilkunde.
Sehr gerne, vielen Dank.